Ich öffne die 61. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt, öffentliches Fachgespräch zum Thema Deutscher Nachhaltigkeitspreis und andere Multi-Stakeholder-Plattformen. Wir haben einen alten Bekannten, so würde ich es jetzt mal beschreiben, heute zu Gast. Es freut uns sehr, dass wir Professor Bachmann von jetzt der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. begrüßen dürfen. Er ist uns aber natürlich auch bestens bekannt als Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung über viele, viele Jahre. Ich habe jetzt leider das Buch von ihm vergessen. Das hätte ich sonst in die Kamera gehalten. Ich habe mir aber das neueste Buch von ihm bestellt, das auch vom Titel her die Politik im Namen trägt. Ich glaube irgendwie, es liegt in der Hand der Politik. Und das ist natürlich für uns alle ein sympathischer Titel, der sicher auch nicht zu viel verspricht und dann auch die Lektüre lesenswert macht. Ich begrüße, wie vorhin schon gesagt, noch alle Mitglieder des PBNEs und Herrn Bachmann. Ich würde mir jetzt in dem Fall die lange Einführung entsprechend sparen, weil wir alle ja Professor Bachmann bestens kennen. Ich würde noch einige organisatorische Hinweise geben. Das Eingangsstatement ist entsprechend vorgesehen für 15 Minuten. Wir wollen dann insgesamt um circa 19 Uhr die Sitzung schließen. Ich darf noch erwähnen, dass dann eben die weitere Beiratssitzung stattfindet und noch ein ganz kurzes Obleutegespräch stattfindet. Da würde ich alle Obleute entsprechend bitten, solange noch in der Leitung zu bleiben, solange noch eben auch live zu bleiben. Das Gespräch heute wird im Parlamentsfernsehen entsprechend übertragen und ist dann ab dem 20. November in der Mediathek entsprechend abrufbar. Das Ganze wird natürlich auch entsprechend protokolliert. Ich bitte jetzt Professor Bachmann ums Wort, um das Eingangsstatement. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns genauso auf die anschließende Diskussion. Herr Bachmann, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, lieber Andreas Lenz und sehr geehrte Anwesende. Ich habe nicht gedacht, dass als ich aus dem Nachhaltigkeitsrat, aus der Funktion ausstieg, so schnell so weit weg zu sein. Aber es ist auch angenehm, Sie so wieder zu sehen. Also man hat mit dieser Technik ja auch die Vorteile. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich heute vortragen lassen zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, wie Sie wissen, und in dem ich jetzt auch Verantwortung in der Leitung des Stiftungsvereins des Deutschen Nachhaltigkeitspreises übernommen habe. Ich möchte dazu den ersten Teil sprechen. Ich will dann noch einige, sagen wir mal, generelle Anmerkungen zu den Multi-Stakeholder-Initiativen machen, die auch einen politischen Ausblick am Ende dann nahelegen. Vorbemerkung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Es gibt viele Preise. Die Universität Hohenheim, Frau Dr. Gebhardt, der verdanken wir es, dass wir eine Übersicht über diese Preise in Deutschland haben. Sie zählt 141 Preise, die irgendwas mit Nachhaltigkeit und auch mit Umwelt zu tun haben, teilweise regional sind, teilweise auch thematisch fokussiert sind. Und die hat sie alle verglichen mit Hilfe von Empirie, mit Umfrageergebnissen. Und ich würde es ja nicht sagen, wenn es jetzt meine Idee wäre, aber so kann ich eine Universität zitieren. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist der beste dieser Preise. Er ist sowohl der bekannteste als auch der begehrteste und attraktivste und in seiner umfassenden Art auch der größte. Diese Empirie, diese Unterlagen habe ich Ihnen in der Langfassung zu dem, was ich jetzt ausführe, auch zitiert, sodass Sie das nachlesen können. In der Tat sind wir, sage ich jetzt, als Deutscher Nachhaltigkeitspreis auch ein Multi-Stakeholder-Projekt. Denn über die Jahre, also über 13 Jahre, haben wir rund 150 zivilgesellschaftliche Einrichtungen, Verbände, Stiftungen beteiligt, an irgendeiner Weise beteiligt, mal in der Jury, mal im Feedback und mal im Kongress. Wir haben Wissenschaftler dabei, vor allen Dingen Universität Münster und Lüneburg, Wuppertal-Institut. Wir haben aber auch natürlich die Bundesregierung dabei, da komme ich später noch drauf, und die Kommunalvertreter. Das ist also eine bunte Mischung, wenn man so will. Einige Fakten, es handelt sich hier um 8 Wettbewerbe. Es geht von den Unternehmen, den Kommunen bis zu den dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur, dem Next Economy Award für Startups, dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Forschung, einem Sonderpreis für globale Partnerschaften, also immer Unternehmen Deutschland und Unternehmen weltweit, Kommune Deutschland, Kommune weltweit. Und in diesem Jahr erstmalig der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Design, wo wir fast die gesamte Design-Community zum Mitmachen bekommen haben. Die Wettbewerbe unterscheiden sich in der Art, wie wir sie machen. Manchmal ist dann ein Publikumsvoting dabei, manchmal geht es über das Fernsehen, manchmal ist es dann nur die Jury, manchmal ist es auch ein Live-Pitch am Tage der Veranstaltung selbst. Und charakteristisch ist auch, dass wir sozusagen auch einen Kombinationspunkt haben. Das ist die Vergabefeier natürlich, aber auch ein Diskursprojekt, ein Kongress, wo die Beteiligten und weitere eingeladen sind, miteinander zu diskutieren und man auch vor Ort direkt, also bisher vor Ort, jetzt natürlich in diesem Jahr nicht, direkt mit den Preisgewinnern und den Teilnehmern sprechen kann. Ein weiteres Element ist der Fair Future Day, so nennen wir das, weil wir Außenbildende und Studentinnen und Studenten einladen, ohne Gebühr an der Veranstaltung teilzunehmen. Das haben wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon gemacht. Also an den 2 Tagen in Düsseldorf kommen 2000 Leute zusammen. Wir haben ungefähr jetzt in diesem Jahr 1000 Bewerber und Bewerberinnen um die Preise. Wie hat das Ganze angefangen? Das war 2007. Stefan Schulze-Hausmann, er hatte langjährig den Deutschen Umweltpreis der DBU moderiert, kam auf mich zu und sagte, ich habe da eine Idee für einen Preis. Jetzt war die Idee aber auch nicht so, dass man sie gleich hätte nehmen können. Und so ergab sich ein Ping-Pong zwischen uns. Wie macht man eigentlich eine Methodik für einen Nachhaltigkeitspreis und wie muss die Governance für den Preis aussehen? Und dabei mussten wir 2 Hürden überwinden. Das waren ziemlich substanzielle Hürden. Die eine war eine Ablehnungsfront, nämlich Personen, die sagten, Nachhaltigkeit ist kein Thema zum Feiern. Nachhaltigkeit ist das Thema, wo man die Lippen zusammenbeißen muss und Forderungen stellt und wo es eben nicht gut vorangeht. Da gibt es gar keine Glitzereffekte. Die andere Seite ist geprägt durch so einen Unglauben. Kann man den Nachhaltigkeitspreis im Verfahren eines Multi-Stakeholders organisieren? Wer seid ihr überhaupt, die so einen Preis machen? Wir wollten das eigentlich auch gar nicht. Wir dachten, der BDI würde den Preis absenden oder die Bundesregierung. Beides klappte aber damals nicht. Und so haben wir den Preis als Multi-Stakeholder-Initiative auf die Bühne gebracht. Ich muss aber sagen, ich danke an den BDI. Damals hat ein BDI-Mitarbeiter dann mit uns sehr geholfen, zusammen mit Transparency International, mit Silvia Schenk, eine Governance zu entwickeln für den Preis, also eine Satzung für den Stiftungsverein, eine Geschäftsordnung für die Jury, die Chinese Walls zwischen der Preisvergabe und der Finanzierung. Alle diese Dinge sind mit deren Hilfe entstanden und dafür gilt es immer noch Dank abzustatten. Naja, und dann Multi-Stakeholder, denken Sie nur bei der Architektur, alleine, nur in diesem einen Preis, kooperieren wir mit dem Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, mit dem Architektenkammer, mit dem Bund der Architekten und der Stiftung Baukultur. Das ist sozusagen ein Beispiel für die Art und Weise, wie wir versuchen, den Preis in die jeweilige Szene hineinzubringen. Die Institution ist so, dass da gibt es einen Verein, ist der Stiftungsverein Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf angemeldet. Und es gibt ein Kuratorium, das uns seither begleitet. Zum Beispiel Bärbel Dickmann drin, ist jeweils auch eine Person aus der Industrie mit dabei. Volker Hauff ist dabei. Die besagte Silvia Schenk von Transparency ist dabei. Und es gibt dieses Gremium bestimmt die Jury, die Jurys, plural. Das ist ganz interessant, weil wir in jedem Jahr die Jury wieder etwas verändern, personell. Erstmal ist es ein ziemlicher Aufwand, das zu machen. Und da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Personen. die das nicht jedes Jahr machen können. Zweitens ist aber eine Änderung der Juryzusammensetzung auch immer ein Garant dafür, dass sich keine Routinen festfressen. Also das machen wir jedes Jahr erneut. Und der Verein selber hat dann die Aufgabe zu beauftragen, nämlich alle Gewerke, die für den DNP, für den Nachhaltigkeitspreis in Anspruch genommen werden. Beteiligung der Bundesregierung, das will ich Ihnen schnell sagen. Einige Ressorts machen das und da lobe ich insbesondere das BMWF und das BMZ über Jahre hinweg konstant. Das ist, tut uns sehr gut. In diesem Jahr ist das Bundespresseamt dabei mit einem Kongress im Kongress. Wir haben nämlich gefragt, was heißt eigentlich Corona? Was heißt Kommunikation in Bedrohungslage? Wenn man jetzt mal guckt, wie eigentlich andere Probleme, Klimawandel und so weiter, uns auch bedrohen. Also was kann man da in der Kommunikation für Schlussfolgerungen ziehen? Und ich bin sehr froh, dass Herr Seibert und Frau Demmer beide im Kongress sprechen werden und wir dann einen großen Kongress im Kongress halt gebaut haben. Recherchepartner sind ganz wichtig, denn wir kriegen ja Bewerbungen rein und müssen dann erfahren, stimmt es eigentlich, was da aufgeschrieben ist? Und das machen wir mit Recherchepartnern, die teilweise Interviews führen, Gespräche führen, zu den Kommunen hinfahren und dann mit den vom Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin Beauftragten und mit denen selber sprechen. Bei den Unternehmen machen wir auch solche Kontrollschleifen. Und da helfen uns zwei Wirtschaftsberater, Ernst & Young und A.T. Kearney, helfen uns das DIFU, das DIE für Entwicklungsfragen, die Universität Lüneburg, die Uni Münster, der DIHK, ganz besonders für die Start-ups und einige weitere wie ICLEI, also die Kommunalverbände. Das hört sich alles groß an. Jetzt sagen die Menschen, ihr seid ja schon toll stabil. Stabil ist hier gar nichts, muss ich Ihnen sagen. Finanziell stabil schon mal überhaupt nicht. In jedem Jahr wird die Finanzierung des DNP, des Nachhaltigkeitspreises, auf die Probe gestellt. Und wir müssen dann über Projektgelder und Sponsoring der Wirtschaft die jeweils nötige Summe einbringen. Das sind über 2 Millionen pro Jahr. Und das ist nicht stabil. Schon gar nicht im Corona-Jahr. Was den DNP in diesem Jahr angeht, kann ich Ihnen gleich sagen, es gibt eine Online-Veranstaltung, es gibt auch einen hybriden Teil, weil die Moderatoren vor Ort sein sollen, so ähnlich wie Sie das jetzt auch machen mit dieser Sitzung. Wir haben dafür investiert, nochmal Zehntausende von Euro in die Technik und hoffen, die Daumen werden gedrückt, dass das alles am 3. und 4. Dezember gut über die Bühne kommt. Wir haben Zusagen zur Teilnahme von Frau von der Leyen und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, auch von BMZ-Minister Gerd Müller und Elton John wird dabei sein, wenn Sie das interessieren sollte. Es gibt immer so ein Highlight am Ende. Das macht auch den DNP aus, dass er Emotionen mit Handlung, mit Aktionen verbindet. Tagsüber ist das meist eine dürre Diskussion über, was ist das eigentlich gut an dem, was der eine tut, wie geht das, wie kann man das verbreitern, was kann man noch tun, wo sind die Leichen im Keller, wenn man so will. Und abends ist dann eine eher festliche Stimmung angesagt. Beides zusammen finde ich wichtig als eine Kultur der Nachhaltigkeit, eine Kultur, die belohnt und ermuntert. Was hat sich bewährt bei der ganzen Angelegenheit? Gut ist, dass wir als Stiftungsverein Deutscher Nachhaltigkeitspreis, wir nehmen keine politische Position ein. Wir schreiben keine Forderungskataloge. Sondern wir schauen mit diesem sehr ausgetüftelten Konzept, was liefern die Besten? Und wo ist dann der nächste Schritt? Was kann man von denen noch fordern? Und vor allen Dingen, was heißt das für die Branche oder für die Vergleichsgruppe? Kann man da noch mehr machen? Kann man noch mehr zum Partizipieren bringen? Und daraus gibt es Narrative. Da gibt es mal das Narrativ einer Firma, die den kompletten Turnaround schafft. Von Pleite dann umdreht in Richtung nachhaltige Produkte und wieder finanziell stabil wird. Da gibt es den großen Tanker der Firma, der einzelne Produkte, wenn man so will, ergrünen lässt. Und immer natürlich mitschleppt, was er sonst noch für Verantwortung hat. Da gibt es die Stadt, und der Haushaltsvorbehalt, die trotzdem so eine Aktion der Nachhaltigkeit hinbekommt, obwohl es keine Kommunalaufgabe formeller Art ist. Und da gibt es Städte, die haben eine reiche Bürgerschaft, reich im Sinne von ideenreich, kreativ, aktionsreich, und schaffen das, die immer wieder neu zu motivieren und sich von der Bürgerschaft motivieren zu lassen. Solche Geschichten werden beim DNP erzählt. Das ist das Narrativ. Bewährt hat sich aus meiner Sicht auch die Feedback-Schleife. Wir überlegen immer, wo wir besser werden können. Und das habe ich in dem Papier, was ich Ihnen vorgelegt habe, auch etwas beschrieben. Was heißt das generell für Multi-Stakeholder-Initiativen? Meine Erfahrung beruht auf diesen von Multi-Stakeholdern herausgehobenen Initiativen wie dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, wie dem DNP und auch den regionalen Netzstellen. In der internationalen Diskussion gibt es ein paar andere Sichtweisen. Da herrscht Kritik vor und Misstrauen gegenüber den Multi-Stakeholder-Initiativen. Harte internationale Globalisierungsgegner sagen heute, alle Multi-Stakeholder-Initiativen haben ihre Ziele verfehlt und verfehlen sie permanent. Deutsche Verbändelandschaft, FENRO und andere, sehe ich hier auch sehr kritisch, aber etwas konstruktiver. Aber der Kernpunkt ist eigentlich immer, ist eine Multi-Stakeholder-Initiative nur eine Ersatzvorname für den Staat, der sonst nichts tut? Oder erweitert sie die staatlichen Handlungsmöglichkeiten? Hat das mit Freiwilligkeit zu tun, aber auch mit der Frage, was passiert eigentlich mit denen, die sich freiwillig nicht beteiligen? Und da gibt es eben unterschiedliche Erfahrungen bei Textil, bei Palmöl, bei Kakao und so weiter, den großen Multi-Stakeholder-Initiativen, die im Kern alle vom BMZ mit der jeweiligen Industrie heraus initiiert worden sind. Also meiner Sicht sind vier Kriterien wichtig bei den Multi-Stakeholder-Initiativen. Erstens Legitimation. Die hat man nicht. Die muss man sich immer wieder neu erwerben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer auf Routinen sitzt, wird am Ende keinen Erfolg haben. Zweite, der Diskursmodus. Man findet sich ja freiwillig zusammen, um absichtsvoll Kontroversen zu diskutieren. Das ist im Kern so ein bisschen die Definition von Multi-Stakeholder-Initiativen. Freiwillig, absichtsvoll Kontroversen. Das ist genau nicht das, was man sonst unter Bündnis, Aktionsbündnis oder Allianzen versteht. Also hier steht die Kontroverse im Mittelpunkt und die muss man lösen. Dazu muss man sich auf ein Verfahren einigen. Deswegen sind sowas wie wir, ich habe es vorhin beschrieben, über Methodik, Recherche und so, sind essentiell für das Gelingen einer solchen Initiative. Compliance ist wichtig. Ich finde es extrem wichtig, die strategische, inhaltliche Lenkung und Leitung zu trennen von dem operativen Geschäft. Hier bei uns in dem Fall wäre es dann auch das Einwerben von Geld. Und eine Selbstbegrenzung. Man darf nicht überspielen. Das habe ich auch gelernt. Es muss immer bei solchen Dingen klare Spielregeln für Anfang und Ende geben, sonst wird es mühsam. Der Ausblick, um in der Viertelstunde zu bleiben. Ich glaube, dass Multi-Stakeholder-Initiativen trotz der Kritik oder vielleicht sogar wegen der Kritik wichtiger werden. Das hat was mit dem Lieferketten-Thema zu tun, aber darüber hinaus. Ich glaube, dass sie, wenn man so will, politische Macht gewinnen werden, weil sich diese Runaway-Probleme, Klima, Biodiversität, Ungleichheit, sie sind sozusagen die Wicked Problems, die werden sich nicht anders lösen lassen als durch den Einbezug von Multi-Stakeholdern, damit der Staat stärker wird. Ich teile also nicht die Kritik der Verbände an dem Instrument Multi-Stakeholder-Forum, sondern sehe die eigentlich als Teil der Lösung an. Und da möchte ich Sie auf zwei Dinge noch hinweisen. Das eine ist, im internationalen Bereich sehe ich die Holländer als sehr großes Vorbild, weil sie nämlich nicht die einzelnen Kakao, Palmöl, Textil und so weiter Szenarien für Multi-Stakeholder haben, sondern ein sogenanntes Sustainable Trade Initiative Hollands gegründet haben, die das zusammenführt, die also auch orchestriert, welche Rolle der Staat hat, welche die Multi-Stakeholder. Das finde ich beachtenswert. Und zum anderen, abschließend, Stakeholder-Kapitalismus, sagt Klaus Schwab, sei die Entwicklung. Stakeholder-Kapitalismus, das ist ein Wort, das muss man sich zweimal überlegen. Bei Klaus Schwab, also dem Chef des World Economic Forum, heißt es, dass die Unternehmen, die an der Spitze stehen, und übrigens, das sind auch die, die bei uns ganz vorne mit anstehen, zunehmend die nicht finanzielle Leistung, also Ökologie, Menschenrechte einbeziehen in ihre Rechnungslegung. Das machen die natürlich nicht offiziell jetzt, aber sie üben schon mal da dran, in der Erwartung, irgendwann kommt das auch mal offiziell. Also die Betrachtung nicht finanzieller Leistungen, Schäden wie auch Vorteile, die wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. Und das ist auch möglich, weil Datenmengen in neuen Datenökosystemen auch bewertet werden können. Bewerten kann man sie aber nur, wenn man halt die Stakeholder mit einbezieht. Ansonsten wird das ein in sich Geschäft und funktioniert nicht. Insofern glaube ich, dass Multi-Stakeholder-Initiativen eine größere Rolle in Zukunft spielen werden und man sich deswegen, und deswegen bedanke ich mich auch für das Aufgreifen des Themas, man sich über die Governance von solchen Initiativen noch stärker Gedanken machen muss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bleibe an der Stelle stehen, leicht überzogen, bitte um Entschuldigung.
Es war in dem Fall aus meiner Sicht kein Schaden, dass Sie überzogen haben. Das machen wir eben bei Ihnen auch gerne, dass wir das durchgehen lassen. Jetzt haben Sie uns eine Übersicht gegeben. Sie haben gesagt, Sie sind der beste Wettbewerb, aber nicht der einzige. Wir sind sicher auch der beste Beirat. Daran haben wir keinen Zweifel. Und deswegen würden wir auch gerne nachfragen bei einigen Punkten. Und die erste Wortmeldung kommt von der Union und ich gebe da Kai Witteker das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Bachmann, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. In der Tat würde ich gerne nochmal nachfragen über die Entwicklung, insbesondere auch des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, der in der Tat ja der bekannteste und wichtigste Preis in der Szene ist. Aber vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen deutlicher schildern, wie sich der Preis in den letzten Jahren entwickelt hat. Also sprich, wie der Zulauf ist, die Anzahl der Bewerbungen und so weiter, wie sich das entwickelt hat und vor allem auch, ob das über alle Branchen hinweg geht oder ob es da spezielle Branchen gibt, die da besonders herausstechen. Dann finde ich eine sehr spannende Frage, auch nochmal darauf zu schauen, was passiert eigentlich, nachdem Sie den Preis vergeben haben? Also den Preis zu gewinnen, das ist ja vielleicht noch eine klare Aufgabe, die man als Unternehmen sich setzt. Aber wenn man den Preis in den Händen hält, dann kommt eigentlich der Lackmustest, ob diese Politik der Nachhaltigkeit im Unternehmen wirklich auch verankert worden ist und es dann durchgehalten wird nach dem Preis. Da würde mich mal interessieren, ob Sie das in irgendeiner Form monitoren. Und zuletzt nochmal die Frage, wie Sie eigentlich den Gewinner Ihres Preises ermitteln. Also was sind die wesentlichen Methoden oder die Kernpunkte, die ein Wettbewerber erfüllen muss, um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zu erhalten? Dankeschön.
Vielen Dank. Als nächstes Dr. Nina Scheer von der SPD.
Ja, hallo in die Runde und auch meinerseits einen herzlichen Dank für den Austausch an dieser Stelle. Der Begriff des Stakeholder-Kapitalismus, der bringt einen natürlich tatsächlich so ein bisschen ins Stutzen, welches Feld damit aufgemacht wird. Aber ich habe dann auch, als ich nochmal kurz in das Papier, in Ihre Stellungnahme hineingeschaut habe, auch noch einen Anknüpfungspunkt gefunden, den ich auch ohnehin als Frage formulieren wollte. Nämlich ganz eingangs in Ihrer Stellungnahme hatten Sie jetzt erläutert, es gibt viele Preise, ja. Aber jeder Preis hat ja auch irgendwo eine Mission. Und gerade der Kontext Nachhaltigkeit müsste ja eigentlich grundsätzlich die Mission haben, interdisziplinär zu wirken und zwar auch durch die verschiedenen Akteursebenen hindurch, die dann angesprochen sind. Und ich glaube, eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung im Nachhaltigkeitsbereich ist auch, dass man aufpassen muss, nicht zunehmend in einer Blase zu sein von Akteuren, die sich gegenseitig, ich sage jetzt mal, katholisch machen, ja, sondern dass man möglichst die Breite der Gesellschaft in allen Aktionsräumen durchdringt. Und ein Preis hat ja eigentlich genau diesen Auftrag, dass er, es wird ja etwas in die Öffentlichkeit getragen, es wird etwas präsentiert und damit trägt man es ja in die Breite und trägt man es auch an Gruppen hin heran, die vielleicht noch gar nicht damit in Berührung gekommen waren. Und da würde mich doch interessieren, wie jetzt gerade mit der Konzeption und mit diesem Begriff, der, glaube ich, da irgendwo in diese Richtung auch einen Anknüpfungspunkt sucht, da eine vielleicht auch Überlegungen, vielleicht sogar schon praktiziert werden oder angestellt werden, Akteursgruppen zu erschließen, die man sonst nicht so gut erreicht im Kontext nachhaltiges Wirtschaften.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Rainer Kraft von der AfD.
Ja, danke. Auch vielen Dank, Herr Professor Bachmann, für den Vortrag. Es würde mich, und da würde ich mich den Worten vom Herrn Kollegen Wittecker anschließen, interessieren, wie schlussendlich die Entscheidungsfindung zustande kommt. Nachhaltig mit den 17 Nachhaltigkeitszielen geht in viele, viele extrem verschiedene Richtungen. Die Frage ist, wie kann man das untereinander bewerten? Vor allem natürlich auch, weil ja in einigen Bereichen auf in Deutschland eventuell schon ein höheres Niveau gegeben ist als in anderen. Das heißt, und es mag natürlich sein, dass ein kleiner Fortschritt auf einem Bereich eigentlich eine viel, viel größere Leistung darstellen mag, als ein größerer Fortschritt in einem anderen Bereich. Also die Frage, wie man dazu kommt, hier zu versuchen, das Ganze einheitlich zu bewerten, oder ist man für den Weg gegangen, dass man Schwerpunkte bei Ihnen in Ihrem Haus setzt und sagt, man vergibt den Nachhaltigkeitspreis dann eben rotierend oder nach anderen Verfahren, nach unterschiedlichen Schwerpunkten. Das würde mich interessieren.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Hoffmann von der FDP.
Eigentlich sollte der Herr Köhler das machen.
Alles klar. Dann an Dr. Lukas Köhler von der FDP.
Herr Professor Bachmann, vielen Dank für den super spannenden Beitrag. Ich glaube tatsächlich, Sie hatten ja die am Anfang die Gruppe derer, die sagen, bei Nachhaltigkeit sollte man eigentlich Zähne zusammenbeißen und keine Preise verleihen, das nicht feiern. Ich bin da ganz gegenteiliger Auffassung. Ich glaube, es ist extrem wichtig, Erfolge zu feiern und Multiplikatoren zu erreichen. Ich glaube, das tut man auch über Preise. Und das tut man insbesondere über Preise. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich eigentlich nur zwei Fragen. Und zwar das eine ist, wie, das habe ich nicht gefunden, vielleicht steht es irgendwo und ich sehe es nicht, aber wie definieren Sie den Stakeholder? Insbesondere dann, wenn Sie jetzt sozusagen in der nächsten Debattenschritt über die Stakeholder-Wirtschaft sprechen, finde ich das extrem spannend, weil das natürlich auch verbunden ist, so ein bisschen auch mit meiner zweiten Frage. Sie sprachen über die Governance, die Sie sich selber gegeben haben und das finde ich total spannend und richtig. Aber in der Zusammenarbeit von Stakeholdern kommen ja immer wieder Governance-Fragen auf. Und auch in der Frage, in den SDGs ist ja Governance als einer der Ziele, Good Governance oder Peaceful Governance als eines der Ziele mitbenannt. Und da würde mich sozusagen interessieren, ob das ein Bewertungskriterium auch innerhalb zum Beispiel der Preisträger ist. Also wie gehen Sie mit dieser Governance-Frage um? Sozusagen, das wäre die Verbindung der beiden Sachen. Und vielleicht an Frage anschließend an das, was Herr Wittecker gesagt hat, nicht nur die Frage gestellt, was passiert eigentlich nach dem Preis, sondern haben Sie irgendwie ein Bewertungskriterium, irgendeine Art von Einblicken, was denn so ein Preis auch ausmacht? Also was die Auswirkungen sind, wenn man so einen Preis erhalten hat. Ich weiß, das ist wahrscheinlich unmessbar, aber vielleicht haben Sie eine persönliche Einschätzung.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Stiebel von den Linken.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Herr Bachmann, herzlichen Dank für Ihr Statement, auch Ihre schriftliche Stellungnahme, die ja quasi auch zum Fragen nochmal einlädt. Sie schreiben ja in Ihrem Statement, dass einige von Deutschlands wesentlichen Branchen im Wettbewerb bisher kaum vertreten sind. Sie nennen insbesondere die Autoindustrie, große Banken und Versicherungen, die Fleischindustrie, den Maschinenbau und die erneuerbaren Energien. Meine Frage wäre, woran liegt das Ihrer Meinung nach? Bei einigen Branchen kann ich mir das schon denken, aber vielleicht haben Sie da ja auch noch einige zusätzliche Informationen, oder Einschätzungen zu? Und die zweite Frage war, ist die, 2012 wurde ja der Lebensmittelgigant Unilever für seine nachhaltige Zukunftsstrategie mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, obwohl der Konzern große Mengen Palmöl verarbeitet. Und das hat dann umgehend auch einen großen Shitstorm natürlich gerade auch bei den Umwelt- und sonstigen Verbänden ausgelöst, dass das so weit kommen könnte. Und vor diesem Hintergrund meine Frage nochmal, auch bezogen auf die SDGs, die ja auch sehr strapazierfähig sind, dass zum Beispiel ein SDG gegen ein anderes teilweise in Stellung gebracht werden kann, wenn es zum Beispiel einerseits um Wirtschaftswachstum geht, auf der anderen Seite um Interessen des Klimaschutzes. Wie gehen Sie eigentlich mit solchen Widersprüchen selber um?
Vielen Dank. Und abschließend für die erste Runde Herr Zickenhainer von den Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Bachmann, für das spannende Info. Ich finde es insgesamt eine tolle Sache. Ich bin an einer Stelle aber doch kritisch oder wüsste einfach gern, wie Sie mit dem Punkt umgehen. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht unbedingt so richtig stolz sind auf die Umsetzung der Nachhaltigkeit in Deutschland nach dem letzten Peer Review. Bescheinigt man uns jetzt nicht unbedingt die großen Erfolge in Sachen Nachhaltigkeit. Und dann bepreisen wir aber laufend Projekte, die nachhaltig sind. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass man über diese einzelnen Projekte, die jetzt mal gut laufen, halt ganz schnell den Eindruck auch vermittelt, dass wir doch auf einem wunderbaren Weg sind, was Nachhaltigkeit ist. Gerade Preise, die in der Öffentlichkeit natürlich dann sehr abstrakt auch publiziert werden. Und das ist ein Spannungsfeld, da interessiert mich, sehen Sie es und welche Strategie haben Sie, um genau zu verhindern, dass diese Preise, diese Bepreisung von einzelnen Objekten dann zu sehr auch bei einer Bevölkerung, und wir wollen ja in der Fläche wirksam werden, gerade dort auch den Eindruck erwecken, wir sind auf dem Klimapfad. Also klar ist andererseits, dass der animative Charakter von Preisen ein sehr, sehr wertvolles Gut ist, der wiederum auch anregen kann. Aber genau das ist eben der Spannungsbogen. Und da würde mich interessieren, wie schauen Sie, wie kriegen Sie das hin, dass Letzteres praktisch der Fall ist, also dass zusätzlich animiert wird und nicht eher beruhigt wird. Danke.
Vielen Dank, Herr Zickenhainer. Wir konnten Sie verstehen, aber es war ein leichtes Rascheln im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das Mikro in irgendeiner Weise durch Kleidung oder dergleichen verdeckt wurde. Nur als kurzer Hinweis, danke für die Fragen in der ersten Runde. Und ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Professor Bachmann zur ersten Antwortgelegenheit. Es waren ja viele Fragen, auch vielschichtige Fragen. Herr Bachmann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Lenz. Vor allen Dingen waren es gute Fragen. Und Sie berühren praktisch das Herz des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, das, was wir tun wollen. Ich gehe mal der Reihe nach durch. Herr Bitzacker, die Bewerbungen bei den Kommunen steigen in der Zahl an. Bei den Unternehmen bleiben die im Grunde immer bei 500, 600, 700 Unternehmen, die sich den Fragebogen runterladen. Und bei um die 300, 200 bis 300, die ihn dann auch wirklich abgeben. Das sind dann immer, also mit ungefähr ein Drittel bis der Hälfte Unternehmen, die neu das machen. Also da arbeiten wir auch schon den Kreis der üblichen Betroffenen, Vorsteher, aus. Das passiert einfach so. Die Bewerbungen werden besser, weil sie natürlich auch wissen, worauf es drauf ankommt, wenn man sich bewirbt. Sie fragten nach den Branchen, das hat aber jemand anders auch schon gefragt. Also wir sind ziemlich tief in den Branchen, die was mit Konsumentenprodukten, also B2C, Business to Consumer zu tun haben. Insbesondere Lebensmittel, insbesondere Handel, insbesondere auch so Gebrauchsgegenstände. Ich erinnere nur daran, im vorigen Jahr hat der Herr Fischer von den Dübeln der Fischerwerke gewonnen, weil die sich einen wahnsinnig viel Gedanken und Innovationen machen über die kleinen Teile, die man an die Wand steckt und andere Werkstoffe. Dass wir nicht so gut sind bei, nicht so gut, dass sie sich nicht bewerben, bei den anderen eben auch schon von den Säbel zitierten Branchen, hat unterschiedliche Gründe.
Also die Autoleute, da ist der Wettbewerb zwischen den vier Großen so hart, dass die vorziehen, sich gar nicht erst zu bewerben, damit sie nicht durchgereicht werden. Beziehungsweise man sagt uns informell, also wenn ihr uns eine Garantie geben würdet, dass wir den Preis gewinnen, dann würden wir uns auch bewerben. Das machen wir natürlich nicht. Bei der Fleischindustrie, glaube ich, erklärt sie das von selbst. Die sind ziemlich fernab von unseren Themen im Moment noch. Bei der erneuerbaren Energie muss es andere Gründe haben. Ich glaube, dass das so ein in sich abgeschlossener Akteursbereich ist, die mit dem Thema Nachhaltigkeit im Grunde genommen sehr fremd sind. Dass denen dieses Thema Nachhaltigkeit helfen würde, wenn sie Windenergieanlagen aufstellen wollen, das hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen. Also das will ich mal so ein bisschen farbig da stehen lassen. Was passiert danach? Das ist eine gute Frage. Bei den Kommunen ist es so, die bekommen ja ein Preisgeld. Das wird ausgerichtet von der Umweltstiftung der Allianz SE. Und die müssen dann, um dieses Geld auch wirklich zu bekommen, darlegen, welchen nächsten Schritt sie machen. Also wir haben eine Vorwärtskontrolle sozusagen da eingebaut. Bei Unternehmen, was da passiert, ist sehr unterschiedlich. Manche kriegen den Preis, stellen in die Ecke und fertig war's. Ein bisschen enttäuschend für uns. Manche stellen den in die Eingangshalle und lassen jeden Tag die Beschäftigten dran vorbeilaufen. Und bei manchen wird das zum Thema von Veränderung im Unternehmen. Neue Produkte. Da können Sie auch ein Label drauf machen und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Also das ist sehr unterschiedlich. Am liebsten wären wir natürlich alle, die würden brutal in die, wenn man so will, in die Kapitalisierung des Preises gehen und versuchen, denen auch den Reputationsgewinn am Markt zu erlösen. Machen wir aber nicht alle. Als mein Wohnungsbauunternehmen gewonnen hatte, war der Effekt rein intern. Und der war für die irre wichtig. Die wollten nämlich junge Leute dazu gewinnen, dass sie bei denen arbeiten. Wohnungsbauunternehmensverwaltungen sind tendenziell mal etwas älter. Und Diversität ist da auch ein Thema. Also die brauchten so eine Frischzellenkur. Das will ich nur sagen. Wir monitoren das aber nicht. Also das ist eine gute Frage. Ich würde das gerne tun, aber dazu fehlen mir einfach die Mittel. Was wir gemacht haben, ich greife einer anderen Frage vorweg, ist, wir haben mal ein Gutachten vergeben, um Wirkungen zu ermitteln. Und das habe ich Ihnen auch durch diese eine Folie aus dem Gutachten noch in die Langfassung reinkopiert. Sie sehen dort, dass es interne Wirkungen und externe gibt. Und nach meiner Beobachtung überwiegen die internen Wirkungen im Blick auf die Belegschaft, auf das Mitmachen, auf die Motivation, die überwiegen die externen Wirkungen. Die Methodik hat sich verändert. Das waren auch mehrere Fragen zur Methodik. Ich ziehe das mal zusammen. Wir haben lange Zeit am Anfang gefragt, habt ihr die richtige Aufstellung, um Nachhaltigkeit im Unternehmen zu organisieren? Also Chefsache, Chefinnensache. Gibt es jemand, der zuständig ist? Gibt es Prozesse, Strukturen? Sprecht ihr mit euren Stakeholdern? Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Jemand hat das gefragt für die Unternehmensperformance. Das ist aber ziemlich weit jetzt gelernt nach unserer Feststellung. Also das unterscheidet die Unternehmen nicht mehr so stark. Deswegen in diesem Jahr haben wir gefragt, welcher Beitrag zur Transformation ist da? Auf der Grundlage, Herr Kraft, eines generellen Nachhaltigkeitsansatzes, da dürfen die nicht raus. Die dürfen nicht Cherrypicking machen. Aber dann, welche Wirkung erzeugen sie in den Transformationsfeldern, Energie, Mobilität und so weiter? Also sind wir stärker auf die Wirkungsseite gegangen. Frau Scheer, die Blase. Also erstens möchte ich eine Blase erzeugen. Ich möchte ja eine Community erzeugen und die gibt es bisher noch nicht. Das Irre ist ja, auch wenn ich das jetzt mal politisch, sozusagen wahlkreispolitisch ausdrücke, wenn ich zu jemandem von Ihnen komme und habe zig gute Firmen oder kleine Firmen oder Initiativen im Gepäck und sage, die spielen alle in eurem Wahlkreis eine Rolle und wir haben die gesehen. Dann ist es so, dass die Initiativen selten den Namen des Wahlkreisabgeordneten oder der Abgeordneten erkennen. Und manchmal ist es auch so, dass die Initiativen politisch gar nicht auftauchen. Also da möchte ich Community erzeugen. Ich möchte die aber nicht, und da bin ich bei Ihnen, nicht immer mit den gleichen erzeugen, ich will es ausweiten. Was machen wir dafür? Den Fair Future Day machen wir dafür. Wir holen Studentengruppen rein, die machen Assessments der, an der Uni dann, Assessments der Unternehmenswettbewerbsbeiträge. Die gleichen das mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex ab. Wir haben über die Moderation, über die Teilnahme am Kongress die Möglichkeit, auch ganz andere Schwerpunkte zu setzen. Und deswegen glaube ich, dass von der Zahl der Teilnehmer, ich sagte 2000, auszugehen ist, da sind immer ganz viele neue dabei. Das frage ich auch mal ab. Wer ist neu dabei? Hände hoch und so weiter. Die Begrenzung, die wir haben, ist die Größe des Hotels, in dem wir stattfinden lassen. Wir könnten viel mehr Karten verkaufen. Kraft die Entscheidungsfindung, wie gesagt, über die Recherche, die ist sehr intensiv, manchmal auch ein bisschen lästig, würde ich sagen. Ja, aber nur machen. Man muss dann nachfragen. Wir erlauben uns auch, die Selbsteinschätzung des Bewerbers zu korrigieren. Manchmal nach oben, manchmal nach unten. Es gibt den Fall von Pionieren der Umwelt und Nachhaltigkeit, die schätzen sich regelmäßig als zu gering ein, weil sie das lange schon machen. Und es gibt so ein paar frische Neue, die überschätzen sie. Das wird dann von uns korrigiert. Dann gibt es eine Zahlenfolge. Wir teilen auch mit, wie viele Zahlen, wie viele Punkte, Wertpunkte pro Antwort zu erreichen sind. Und dann geht das in die Jury. Und die Jury muss sich nicht an die Zahlen halten. Die wird einfach, genau wie Sie gesagt haben, diskutieren, ist das kleine bisschen Plus an der einen Stelle wirklich wert, dass wir den Preis vergeben? Oder ist das Greenwashing oder ist das zu wenig? Gestern hatten wir die letzte Jury-Sitzung für die globalen Partnerschaften. Eine Riesendiskussion im Bereich Textilunternehmen. Was bewirkt eigentlich das deutsche Unternehmen, das mit einem ausländischen Partner zusammenarbeitet? Ein Kriterium dabei war, in diesem Jahr haben Sie sich bei Covid-19 sofort aus den Lieferketten zurückgezogen oder haben Sie ein bisschen so eine Art solidarische Herangehensweise an die Produzenten in Indien, wo immer, in Afrika, in Tansania gezeigt? Haben Sie dann die Produktionsbedingungen angepasst? Aber letztendlich ist das, deswegen haben wir das ja auch, eine Juryentscheidung. Da sitzen wirklich große Leute mit drin. Und ich kann Ihnen als der Leiter dieser Jury-Sitzung sagen, man lernt viel als Leiter und man lernt auch, wie schwierig die Debatte manchmal zu organisieren ist. Aber es bleibt immer ein Diskurs, immer eine nicht, also wie nennt man das? Niemand kann den DNP einklagen. Ich Stakeholder definiere, Herr Köhler, ich mache mir das einfach. Ich reagiere darauf, wenn mir jemand sagt, er sei ein Stakeholder. Ich definiere die nicht. Das sind Vested Interests, die da eine Rolle spielen. Da greift man schon mal auch in zweifelhafte Bereiche. Aber letztendlich ist für mich ein Stakeholder einer, der sich selber so definiert. Die Unternehmen werden in der Tat im Hinblick auf die Governance geprüft, ob sie mit ihrem Umfeld, mit ihren Stakeholdern ordentlich umgehen, ob es Beschwerdemechanismen gibt, ob es solche Diskurse gibt mit den Stakeholdern. Da gibt es ein paar Unternehmen, die machen das ganz super, die machen das öffentlich und ein paar, die machen das eher intern. Das muss man dann eben bewerten können. Die Wirkung zu Wirkung hatte ich vorhin schon was gesagt, intern, extern, Reputation, Innovation, Produktgestaltung und so weiter. Ja, Herr Zibel, ich habe das mit den Branchen und den ausbleibenden Beiträgen schon erzählt. Ich will noch was erzählen zum Palmöl. Sie haben es ja mit Recht angesprochen, Unilever. Wir haben damals durch wie Sie gesagt haben, Shitstorm und durch die öffentliche Reaktion es geschafft, Unilever und andere in die Aktion nachhaltiges Palmöl reinzubringen. Die gab es bis dahin vorher nicht. Vorher haben die alle immer gesagt, ja, wir machen das internationale Zertifikat RSPO. Das ist aber indiskutabel. Und man muss mehr tun. Also haben wir das finde ich eine gute Aktion damals, die Preisverleihung zu nutzen, um dann über die öffentliche Wirkung neue Aktionen zu erzeugen. In dem Fall ist es gut finde ich. Mit Widersprüchen zwischen dem Gewollten und dem Gekonnten und dem, was vor uns liegt und dem, was hinter uns liegt, umzugehen, das gebe ich mal gerne an Sie zurück, das machen wir alle. Da gibt es keinen glorreichen Weg, sondern nur das mühsame Geschäft der Ebenen. Herr Zingerheiner, die Peer Review hat mit Recht gesagt, Deutschland hat eine gute Voraussetzung. Da haben wir ja auch in Peer Review aufgezählt, was alles gut ist, nämlich Technologie in den Ingenieurwesen und so weiter, auch finanziell. Und dabei hat der Peer Review schon auch diese Art von Wettbewerben gesehen. Die Schwäche, die er feststellt, war bei der Umsetzung generell, nicht bei den einzelnen Vorreiter und Unternehmen. Insofern passt das meines Erachtens zusammen. Aber ich nehme Ihre Frage noch zum Anlass zu sagen, aus meiner Sicht müsste eine Nachhaltigkeitsstrategie auf dieses Feld nachhaltigen Wirtschaftens noch viel mehr Wert legen. Da muss man vielleicht auch einen Indikator haben. Da muss man vielleicht auch hingehen und so einen Diskurs mit diesen Unternehmen führen, in denen die solche Turnarounds gemacht haben. Und das kriegen sie eben nicht, wenn sie mit Verbänden sprechen. Die Verbände können sowas nicht erzählen, wegen Konkurrenz und so weiter und um auf den letzten warten. Aber einzelne Unternehmen können das. Deswegen war ja die Idee, mit dem Nachhaltigkeitspreis einzelne Unternehmen auszuzeichnen und sie hervorzuheben und dann zu fragen, was machst du besser als andere und was willst du in Zukunft noch zusätzlich tun? Ich finde auch nachhaltige Industriepolitik, dieses Wort muss man sagen können, und es muss verbunden werden mit Suffizienz. Das sagen mir doch die Unternehmen dauernd. Wir brauchen Veränderung des Konsums, sonst können wir unsere Unternehmenspolitik so in diesen Transformationsbereichen nicht gut organisieren. Also müsste man mal hingehen und buchstabieren, was es heißt, nachhaltige Industriepolitik oder Wirtschaftspolitik und Suffizienz. Bisher ist das völlig zwei getrennte Bereiche. Also solche solche Impulse ziehe ich aus den Bewerberfeldern, aus dem Gewinnerfeld vom Nachhaltigkeitspreis und von dem ganzen Geschehen insgesamt. Ich hoffe, ich habe einigermaßen alles berücksichtigt.
Ich glaube, Sie haben alles soweit berücksichtigt und sehr ausgiebig geantwortet. Wir haben jetzt noch die Zeit für eine kurze zweite Runde, allerdings nur, wenn es entsprechende Wortmeldungen gibt. Ich schaue in die Reihen der Union, das sehe ich bis dato nichts.
Ich hatte mich gemeldet, Herr Vorsitzender, Martin Marschall.
Alles klar, dann hat das Wort Martin von Marschall.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Bachmann, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Sie uns ein bisschen auf die Spur bringen, wie wir insgesamt Unternehmen auch besser bewerten oder wie wir sie in die Lage versetzen, sie nach Nachhaltigkeitskriterien sich selber zu bewerten. Die Frage, die Sie angesprochen haben, ob möglicherweise diese Kriterien der Nachhaltigkeit eines Tages auch bilanziert werden, was ich für einen interessanten und einen wichtigen Gedanken halte, stellt sich damit verbunden ja auch. Also wir haben bei uns am Kaiserstuhl eine Ihnen, glaube ich, bekannte Firma Regionalwert AG, die auch vor Jahren schon einen Nachhaltigkeitspreis bekommen hat und die zusammen mit SAP ein Tool, was Quarta Vista heißt, entwickelt hat, in dem diese Kriterien sozusagen auch für eine denkbare Bilanzierung, aber jedenfalls für die interne Bewertung dieser Nachhaltigkeitsaspekte vorgesehen ist. Und diese Firma hat unterdessen auch ein Tool, was auch verkauft wird, angeboten, vor kurzem erst, was Banken auch in ihrer Beratungsleistung Unternehmen gegenüber in die Lage versetzen soll, sich selbst Rechenschaft abzulegen über die eigene Nachhaltigkeitskriterien. Das finde ich sehr interessant und ich denke, das machen die übrigens ursprünglich vor allen Dingen mit der Landwirtschaft, also in der Beratung von Landwirtschaftsbetrieben. Da werden natürlich zum Beispiel auch die natürlichen Ressourcen und ihre positive oder eben möglicherweise auch sinkende Werthaltigkeit beurteilt. Ich frage mich, ob auch bei der Entwicklung der Kriterien des Nachhaltigkeitspreises solche Unternehmen, die derartige lange und mühevoll erarbeitete Berechnungsgrundlagen geschaffen haben, von ihnen gesehen werden. Ich weiß nicht, ob es sehr viele gibt. Vermutlich gibt es gar nicht sehr viele, die derartige Anstrengungen unternommen haben, um das wirklich auch in Zahlenwerten nachher zu erfassen und abzubilden. Aber ich wollte diese Anregung mal mitgeben und Sie auch fragen, ob Sie, Christine Lagarde hat ja zum Beispiel auch mal von der Frage der Ausgabe grüner Anleihen gesprochen, eigentlich im größeren politischen Kontext, zum Beispiel auf der EU, Ansätze sehen, dass solche Nachhaltigkeitsaspekte vielleicht tatsächlich eines Tages auch bilanziert werden können.
Vielen Dank. Als nächstes nochmal die Frau Dr. Nina Scheer von der SPD.
Vielleicht abgestimmt. Eigentlich wäre jetzt Herr Tews dran. Ich hatte voreilig meine Hand gehoben.
Soll ich mal einmal?
Ja, gerne. Kurz.
Also zum einen hätte ich gerne nochmal gehört, ich weiß, dass es jetzt momentan in Corona-Zeiten auch nicht ganz so leicht ist mit der Finanzierung des Preises. Die großen Veranstaltungen, also das Feiern, entfällt ja momentan auch so ein bisschen. Ich finde es übrigens sehr wichtig, sag ich mal, dass man auch mal positive Botschaften nach außen gibt. Und dazu sind natürlich auch solche Preisverleihungen immer ganz gut. Mich würde jetzt mal interessieren, wie sieht das Ganze finanziell aus? Und vielleicht kannst du noch ein paar Worte darüber sagen. Ich glaube, dass natürlich über die Jahre hinweg immer wieder Preisträger da sind, aber auch natürlich Bewerber da sind. Entstehen, sag ich mal, durch diese Arbeit auch Netzwerke? Vernetzen die sich auch untereinander? Ist das auch so ein Effekt, den man spüren kann? Oder bekommt einer einen Preis und ist dann wieder weg? Ja, gibt es da, sag ich mal, auch Treffen? Gibt es da auch was, was ihr vielleicht organisiert? Ja, das würde mich nochmal interessieren.
Vielen Dank. Als nächstes Dr. Kraft von der AfD.
Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal auf die Vergabe zurückkommen, weil sich bei mir immer noch der Kopf dreht, um die Komplexität, wie man da zu einem halbwegs fairen Prozedere kommen kann. Zum Beispiel, wenn jemand eine wunderbare, tolle Maschine baut, die effizient ist, die ressourcenschonend ist, etc. Aber dann wird diese Maschine meinetwegen hauptsächlich irgendwo in den asiatischen Export gehen, wo sie dann unter Umwelt- und Sozialbedingungen verwendet wird, die dann wieder keinerlei Vergleich mit Deutschland anfangen brauchen, weil sie einfach unterirdisch sind. Ist dann der Hersteller jetzt eigentlich nachhaltig, weil er die tolle Maschine gemacht hat, oder wird er penalisiert, weil das Ganze dann in Nationen stattfindet oder von Kunden gekauft wird? Also ich möchte ein bisschen verstehen. Ich staune wirklich. Also Hochachtung davor, zu versuchen, das Ganze in eine Entscheidungsmatrix zu bringen, die dann halbwegs belastbare Kriterien dafür ausnimmt. Wirklich absolut Hut ab vor dieser Aufgabe. Ich versuche es nur noch ein bisschen mehr zu verstehen. Danke.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Hoffmann von der FDP.
Ja, ich würde gerne noch mal anschließen bei den Fragen von Herrn Tees. Die Finanzierung. Es gab ja immer so eine Anteilfinanzierung auch von der freien Wirtschaft, Unternehmerschaft und der Bundesregierung. Wie Sie das in Zukunft sehen, weil natürlich auch die Unternehmen jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spendabel sind in Zeiten, wo sie auch nicht mehr so viel Geld verdienen. Und dann zweite Frage, Abnutzungserscheinungen. Wir haben ja relativ viele Kategorien. Gibt es Kategorien, die gar nicht mehr so richtig ziehen oder wo die Nachfrage nicht so hoch ist? Und letzte Frage nochmal speziell zu den Kommunen, weil natürlich für die Kommunen ist es oftmals eher ein Prestigeobjekt, als dass der Gewinn wirklich zieht. Wie sehen Sie da die Zukunft? Wird das noch angenommen von den Kommunen oder sehen Sie da auch Abnutzungserscheinungen?
Danke. Und nochmal Herr Stiebel von den Linken.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Herr Bachmann, ich fände es ja sehr spannend, mit Ihnen nochmal über das Falsche am Neoliberalismus und den Stakeholder-Kapitalismus zu diskutieren. Allerdings wird das wahrscheinlich den Rahmen heute sprengen. Deswegen lasse ich es mal bei einer Frage, die mich umtreibt, jetzt tatsächlich zur Einschätzung der Multi-Stakeholder-Initiativen, die ja gerade auch von NGOs oder von sogenannten globalisierungskritischeren Kreisen erhoben wird. Dass es bei diesen Multi-Stakeholder-Initiativen letztlich nur darum geht, dass Konzerne oder Unternehmen, die wegen ihrer Produktionsweise in die Kritik geraten sind, quasi diesen Initiativen beitreten, um damit harten gesetzlichen Maßnahmen zu entgehen. Und wenn ich mir die ganze Entwicklung zum Beispiel aktuell um das Lieferkettengesetz angucke, dann kann ich diese Kritik bis zu einem bestimmten Grad zumindest sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie begegnen Sie einer solchen Kritik, dass da möglicherweise andere Interessen im Raum stehen, möglicherweise sogar Interessen, um quasi die Gewinne dadurch sogar steigern zu können, indem man sich ein anderes Mäntelchen umlegt und auch die Kritik darin, dass es letztlich nur um eine strategische Einbindung geht, ohne dass sich grundsätzlich was an der Produktionsweise ändert?
Vielen Dank. Und Herr Zickenhainer von den Grünen.
Herr Hartmann, Sie saßen ja persönlich in der Nachhaltigkeitsdisziplin für die Kommunen in der Jury. Da würde mich sehr interessieren, was waren das für Projekte? Vielleicht können Sie da kurz noch berichten, was war das für ein Typ? Sind es Kommunen, die insgesamt auf einem Weg Richtung Nachhaltigkeit sind oder sind es dort einzelne?
Wir können Sie gerade nicht hören, Herr Zickenhainer. Können Sie noch mal?
Tut mir leid, ich wollte weniger rauschen, jetzt war gar nichts übrig. Mir ging es um die Kommunen nochmal auch. Herr Bachmann, Sie waren ja in der Jury selber Mitglied. Was waren das für Projekte oder was sind es generell für Projekte? Sind es Kommunen, die sich generell gut profilieren in allen Aspekten der Nachhaltigkeit oder in vielen? Sind es eher Einzelprojekte? Und was sehen Sie in der Zukunft? Jetzt haben wir Corona mit Sicherheit als einen Faktor, der die Kommunen hart treffen wird. Was erwarten Sie fürs kommende Jahr?
Vielen Dank für diese weiteren anschließenden, ebenfalls sehr guten Fragen. Ich würde Sie jetzt bitten, Herr Professor Bachmann, zu antworten und würde auch möglichst bitten, dass Sie etwas auf die Zeit achten, also dass wir so zwischen 5 und 8 Minuten bleiben bei der Antwort. Herr Bachmann, Sie haben das Wort.
Super, Herr Lenz. Ich versuche das und das schaffe ich, glaube ich, auch. Herr von Marschall, den Christian Hiss hatten wir in der Tat als Entrepreneur mal ausgezeichnet vor ein paar Jahren. Ich folge dem, was die Regionalwert AG tut. Ich weiß, dass die Kommission einen Auftrag gegeben hat, nicht an die Regionalwert AG, aber an andere Einrichtungen, einen sogenannten grünen Rechnungslegungsstandard zu entwickeln. Das geht also in die Breite der gesamten Wirtschaft. Und ich weiß, dass wir nachdem das Klimathema ja sozusagen in der Taxonomie dessen, was man sinnvoll finanziert und wo man die Finger von lässt, so aufgeteilt worden ist. Hier gibt es die nächste Runde zur Biodiversität. Soll das jetzt auch gemacht werden? Großes Thema, schwieriges Thema. Aber da ist was unterwegs, was die gesamte Wirtschaft angeht. Und da ist dann auch wieder SAP und PwC ist da auch mit dabei. Die BASF treibt das. Wir haben das Thema jetzt beim nächsten Nachhaltigkeitspreis auch im Diskurs, in den Kongress mit drin. Für mich ist die Regionalwert AG das Beispiel, wo ich sage, Ermunterung ist stärker als Ermahnung. Das ist mal so als Governance-Grundsatz. Und das ist auch das, was wir mit dem Nachhaltigkeitspreis sehen. Das heißt nicht, dass ich Gesetze ablehne. Wir brauchen natürlich Gesetze an möglichen Stellen. Aber wenn Sie über den Fortschritt in der Spitze reden, dann ist Ermunterung stärker als Ermahnung. Also das zu diesem Punkt. Herr Thees fragt nach dem Geld und der Vernetzung. Also wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mir einen Hauptsponsor wünschen, der auch den ganzen Preis mit seinem Sponsorship auch absendet. Das ist das Angebot. Bisher haben wir den nicht gefunden. Und man kann ja mal überlegen, ob sich der Deutsche Bundestag, der PBNE, sagen könnte. Aber das wäre eine Einladung. Da müssen Sie mal drüber nachdenken. Das will ich jetzt mal nur in den Raum stellen. Vernetzung, Herr Thees, klar, das passiert dauernd. Wenn Sie Logistikunternehmen auf der Bühne haben, wie Lila Logistik, die vernetzen sich mit den, das ist ja ihre Kundschaft, die da rumläuft. Das geht 1:1 los. Also die Vernetzung im Kongress und darüber hinaus ist meines Erachtens, was ich höre, was ich mitkriege, ist ein großes Thema. Das monitoren wir aber auch nicht. Auch da springen wir kürzer. Wir machen den Preis, die Mechanik, die Methodik, die Veranstaltung, das ist es. Mehr kriegen wir im Moment nicht hin. Ich kenne aber den Bedarf aus der Szene, dass wir die Vernetzung organisieren sollen, wir als Preismacher. Oder sage ich einfach, das kriege ich nicht hin. Ich kenne die Begrenzungen der Verbändelandschaft, das kenne ich ganz gut. Und ich weiß, dass die das auch nicht so gut leisten können, aber ich kann es im Moment auch nicht leisten. Der Bedarf ist da, der hängt so ein bisschen in der Luft. Herr Kraft, Vergabe. Also die Bewertung des Unternehmens geht vom Housekeeping über die Produktion, die Rohstoffe, Produktion, dann zum Vertrieb und dann gibt es auch die Kategorie After Sales, also die letzte Meile zum Konsumenten. Das wird auch bewertet. Wenn jetzt in Ihrem Beispiel eine Maschine macht, die ist toll, aber die wird nicht so gut verwendet oder gibt einen Rebound-Effekt und so, das geht in die Bewertung ein. Man fragt dann, was hat das Unternehmen eigentlich was ist dabei gedacht? Wie sieht die das denn? Wie sieht das Unternehmen dieses Problem? Was machen die dagegen? Können die das durch Kundendienste verbessern? Können die das durch Vor-Ort-Service verbessern? Also wer eine tolle Sache produziert, die dann aber komplett im Gegenteil angewendet wird, der hätte für den Nachhaltigkeitspreis wahrscheinlich kaum eine Chance. Wir gucken auch diese Seite mit an und wir fragen uns dann, das Unternehmen, was aus deren Sicht da zu tun ist. Also mit drin wird mit bewertet. Wer etwa im Bewerbungsbogen sagt, ich produziere, wer es kauft, ist mir egal und was die damit machen, ist mir auch egal, hat keine Struktur, die wir als nachhaltige Unternehmensführung sehen würden. Herr Hoffmann, die Finanzierung durch die freie Wirtschaft und die Bundesregierung. Also Bundesregierung ist einmal projektbasiert. Das ergibt sich schon aus dem Haushalt. Da kann keiner eine längerfristige Zusage machen. Das sind Projekte. Und die müssen jedem Jahr neu gestartet werden. Es gibt mal 2-3 Jahre Projektlaufzeiten beim BMBF. Aber das ist in jedem Jahr wieder ein neues Spiel von unserer Seite. Das macht die Sache etwas schwierig. Bei der Wirtschaft haben wir ein paar Partner, wie Rewe zum Beispiel, das darf ich jetzt mal nennen, die ein langfristiges Commitment abgegeben haben und zu dem Preis stehen und uns da auch sehr helfen. Ja, wie gesagt, in jedem Jahr ein neues Spiel. Abnutzungserscheinung, ja, wir haben auch schon Kategorien wieder sein gelassen. Diese Zukunftsstrategie, das Sie vorhin angesprochen hatten, das haben wir dann sein gelassen. Nur eine Zukunftsstrategie ist uns dann zu wenig gewesen. Und die anderen Kategorien haben wir auch ein bisschen angeschärft. Wie gesagt, jetzt gerade, indem wir nicht mehr die Strukturen alleine bewerten, sondern sagen, das ist gelernt, das müsst ihr haben. Und jetzt geht es um die Wirkung in den Transformationsfeldern. Bei den Kommunen ist es so, dass wir die Kugel, also das ist der Preis, ist ja so eine Kugel, die bringen wir in die Kommune hin und machen dann mit dem Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin und der Stadtgesellschaft eine Veranstaltung. Mal im Saal, mal bei einem Bürgerfest auf der grünen Wiese, mal auf einem Marktplatz. Und da wird ein bisschen diskutiert und gefragt, was macht ihr, was könnt ihr weiterentwickeln. Da merke ich, weil ich das selber auch mitbetreibe, die große Resonanz, die da in den Kommunen besteht. Und das sind nicht die immer gleichen. Das ist doch wirklich ein sehr buntes Völkchen, was da zusammenkommt. In der Kategorie Großstädte waren in diesem Jahr 3 Landeshauptstädte gegenseitig gegeneinander angetreten. München, Stuttgart und Kiel. Kiel hat gewonnen, weil sie uns überzeugt haben mit Handlungsaktivitäten, also richtig präzise und auf den Punkt gebracht und alle Themen gleichzeitig abgelegt. Wer nur ein Thema bringt, der wird nicht bis in die Endgruppe des Wettbewerbes vordringen. Dafür ist, sagen wir, die Szene zu stark. Die Szene derjenigen, die aus einem gesamtheitlichen Verständnis heraus dann ein paar Schwerpunkte setzen. Bei den Schwerpunkten machen wir eine Ausnahme. Bei den kleinsten Kommunen ist es meistens so, dass die ein oder zwei große Themen haben, die sie da voranbringen. Meistens Energie oder Verkehr oder kommunales Leben, alt-jung zusammen. Und das lassen wir eben auch zu. Bei so einem kleinen Unternehmen kleinen Kommune kannst du nicht verlangen, dass die jetzt da großartige gesamtheitliche Strategien entwickeln. Über Neoliberalismus, Herr Zebel, da kann man in der Tat diskutieren, aber vielleicht besser mit Klaus Schwab als mit mir. Das wird sich, glaube ich, lohnen. Umgehungsversuche, klar, die bei den Multi-Stakeholder-Initiativen, die gibt es natürlich. Es gibt schlecht laufende Multi-Stakeholder-Initiativen. Aber dieses ein anderes Mäntelchen umwerfen, und sozusagen im Gleitzug denn der Regulierung entgehen. Das versuchen einige in der Tat. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch bei den Umweltverbänden auch so ein bisschen Fehlverhalten. Manche benutzen die Multi-Stakeholder-Initiativen nur, um an Informationen zu kommen, um dann die Industrie wieder fortzuführen in der Öffentlichkeit. Das ist auch eine Praxis. Also das muss man beides sehen, finde ich. Und das ist gar nicht so einfach, dann immer zu entscheiden, wo geht's denn lang. Ich sehe beide Punkte hier. Und deswegen sage ich Ihnen ja auch, Multi-Stakeholder-Initiativen, die quasi im Schatten von angedrohter Regulierung stattfinden, sind schwächer als solche, die wie der Nachhaltigkeitspreis ohne diesen Schatten auskommen. Ja, Zingenheiner, die Städte sind, bewerben sich immer neue Städte. Also ich bin da ganz begeistert von der Breite, die wir da bisher erzeugt haben. Schwerpunkt natürlich bei den Kleinen, da gibt es ja auch mehr von. Die breite Aufstellung in den Städten ist, meines Erachtens, wenn Sie zum Beispiel die Kiel nehmen oder jetzt Buxtehude, bei den Mittelgroßen, die ist klar, das machen die, das geht gar nicht mehr anders. Und dann setzen sie in Prioritäten, weil jede Stadt hat andere Problemprofile. Und wie gesagt, machen wir nur eine Ausnahme bei den ganz Kleinen. 2021, meine Vorstellung von 2021 ist verbunden mit der Hoffnung, dass wir es überhaupt erleben als Nachhaltigkeitspreis und nicht jetzt auch Corona-Opfer werden, weil wir die Finanzierung für 2021 nicht hinkriegen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für diese ja fast mahnenden Worte, Herr Bachmann, am Ende noch. Wir haben aber auch die Botschaft mitgenommen, dass wir diese Beispiele brauchen, diese Beispiele, diese Vorbilder, die dann auch eben letztlich zur Animation und zur Nachahmung, aber auch zur Inspiration anregen. Und wir haben auch vernommen, dass sie ja eigentlich kein Preis sind, dass der Deutsche Nachhaltigkeitspreis kein Preis ist, sondern ein Prozess oder ein Projekt letzten Endes darstellt. Und diesen Prozess, dieses Projekt verfolgen wir natürlich sehr, sehr gerne als Sparringspartner oder auch darüber hinaus. Und wir würden uns alle freuen, wenn wir in diesem Kontext auch im Kontakt bleiben. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank und alles Gute. Und wir werden natürlich auch oder freuen uns natürlich auch, wenn der Preis 2021 stattfindet und unterstützen da, wenn wir das können, natürlich auch sehr gerne. In dem Sinne nochmal vielen Dank und alles Gute.
Ich danke Ihnen und für die Gelegenheit wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Und bleiben Sie gesund.
Die Gesundheit wünschen wir Ihnen an der Stelle natürlich auch und kommen somit auch zum Ende. Der virtuelle Dank und Applaus, den können Sie jetzt natürlich nicht hören, aber er sei an der Stelle auch nochmal übermittelt. Wir kommen auch zum Schluss der Beiratssitzung, der 61. Beiratssitzung. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ich bitte aber alle Beiratsmitglieder noch in der Leitung zu bleiben. Wir werden aber die Live-Übertragung oder die Aufzeichnung entsprechend jetzt beenden und kommen dann zur anschließenden Beiratssitzung.